Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Für E-Autos gibt es nach und nach immer weniger Zuschüsse. Für Hybride sind sie schon komplett gestrichen. Ab heute fallen die Förderungen für komplette E-Autos weg für alle gewerblichen Kunden. Ist das sinnvoll? Das klären wir gleich. Wenn Frauen Geld investieren, dann tun sie das oft anders. Wie genau und was wäre sinnvoll? Auch das besprechen wir gleich. LNG-Terminals, also Riesenschiffe, die Flüssiggas wieder in Gas umwandeln können, haben uns vor einem Jahr aus der Gasnot gerettet und sie tun es immer noch, aber für die Anwohner und die Ökologie drumherum sind sie eine Zumutung. Eine Reportage von einem der Schiffe. Und am Ende der Sendung haben wir ein paar Tipps für Sie parat, wie Sie einfache Defekte an Ihrer Waschmaschine vielleicht selber reparieren können. Wir beginnen aber damit, dass Wasser knapp wird an vielen Orten. Das konnten wir an vielen Stellen in diesem Sommer selbst erleben. Für Privatleute ist das so, für Landwirte oft auch für die Feuerwehr. Aber jetzt wollen auch große Firmen immer mehr abhaben vom Wasser. Chipfabriken sind die einen. Und genauso durstig oder vielleicht noch durstiger sind auch die Rechenzentren der großen Tech-Unternehmen. Denn die brauchen immer mehr Rechnerleistungen, besonders für künstliche Intelligenz. Wer kriegt das Wasser? Die Anwohner oder die KI-Unternehmen? Was ist wichtiger, Wasser oder Arbeitsplätze? Martina Schulte hat sich da so richtig reingegraben. Martina, wo gibt's denn schon solche Konflikte?
Ja, also solche Wasserkonflikte zwischen Tech-Unternehmen und anderen Anliegern gibt's halt zum Beispiel schon in Chile, in Uruguay oder auch im Südwesten der USA. Dort in Arizona zum Beispiel sind sowohl Landwirte als auch zahlreiche Rechenzentren eben auf das Wasser des Lake Mead angewiesen am Colorado River. Doch dieser riesige Stausee, man muss sagen einst riesige Stausee, der führte nie weniger Wasser als heute und die Entnahmemengen sind schon streng begrenzt. Wer jetzt vorrangig Zugriff darauf hat, Big Tech oder die Bauern. Darüber wird dort genauso gestritten wie zum Beispiel in Spanien oder im Norden der Niederlande. Bei unseren Nachbarn, da ist die Debatte auch richtig hochgekocht, als mal bekannt wurde, dass eben ein neues Rechenzentrum von Microsoft mehr als 4-mal so viel Wasser verbrauchen wird, als das Unternehmen eigentlich vorher gesagt hatte.
Warum brauchen denn die Rechenzentren so viel Wasser?
Also ein Grund ist, dass diese neuen KI-Modelle unfassbar große Datenberge bewältigen müssen. Also ChatGPT und sein Kollege Google Bard, die verarbeiten in einer Sekunde Milliarden von Berechnungen. Und dafür braucht es halt eben Spezialchips, die in der Branche als Accelerator, also Beschleuniger bekannt sind. Doch diese Superchips, die geben halt viel mehr Wärme ab als die normalen Allzweckchips. Und so viel mehr, dass eben die Betreiber von Rechenzentren ihre Kühlsysteme völlig neu überdenken müssen.
Und wie viel Wasser braucht dann so ein KI-fähiges Rechenzentrum?
Das ist eine spannende Frage, weil bei den meisten Rechenzentren wissen wir das gar nicht so genau. Denn viele Tech-Unternehmen, die haben das lange gar nicht getrackt oder haben sich in der Vergangenheit auch oft geweigert, solche Infos über einzelne Zentren offenzulegen. Man hat immer gesagt, ja, das ist ein Geschäftsgeheimnis. Aber bei einem umstrittenen spanischen Rechenzentrum, das die Facebook-Mutterfirma Meta gerade in Spanien baut, in der Region Castilla-La Mancha, also mitten in einer von Dürren geplagten Region im Prinzip, da gibt es halt zumindest Schätzungen. Meta geht da laut Medienberichten davon aus, dass die Anlage jährlich 665 Millionen Liter Wasser verbrauchen wird, in Spitzenzeiten bis zu 195 Liter pro Sekunde. Und das ist halt eben, man muss sich halt vorstellen, in einer Gegend, in der ein Viertel des gesamten spanischen Getreides produziert wird und wo halt dieses Jahr wegen Wasserknappheit auch 80-90% der Ernte auf dem Spiel stehen.
Also 200 Liter Wasser pro Sekunde, das ist schon eine Menge. Wie gehen denn die Gemeinden und die Regierungen mit dem Problem um?
Naja, zum einen mal, das hört sich jetzt erstmal banal an, aber ist sehr wichtig, beginnen Regierungen erstmal Fragen zu stellen, also nach dem Wasserverbrauch. Die fangen an, Informationen einzufordern von den Betreibern. Also ab März 2024 fordert zum Beispiel die Europäische Kommission, dass die Betreiber der Öffentlichkeit umfangreiche Daten melden müssen über ihren Energie-, aber auch über ihren Wasserverbrauch. Einige Länder wie Irland oder die Niederlande, die hatten, wie Bloomberg berichtet, eben die Entwicklung neuer Rechenzentren gerade deswegen kurzfristig sogar komplett blockiert, weil die hatten sowas von, wir wissen gar nicht, was hier auf uns zukommt. Und das hat eben jetzt auch schon dazu geführt, dass die Tech-Riesen ausweichen auf Orte wie zum Beispiel Norwegen, also wo es ja reichlich Wasser gibt. Aber leider gehen die auch in dürregefährdete Gegenden wie Italien oder Spanien.
Also Norwegen versteht man, aber warum gehen die dann ausgerechnet nach Italien und Spanien?
Na, weil die Energie dort so billig ist. Aber da ist aber gleichzeitig das Problem, dass wir natürlich das Problem der extremen Hitze dort haben. Also nehmen wir mal wieder dieses eine Rechenzentrum-Projekt da in Castilla-La Mancha. Das wird halt trotz Wassermangel von offiziellen Stellen mit offenen Armen aufgenommen, weil der Bürgermeister der zuständigen spanischen Gemeinde Talaverna halt einfach sagt, ja, wir sehen in dem Projekt einfach eine riesen Chance. Ne? Das ist eine strukturschwache Gegend und das Ding schafft halt 250 Dauerarbeitsplätze.
Okay, die Arbeitsplätze. Also dann hoffen die Gemeinden dann auch, dass solche Megaprojekte noch mehr Unternehmen dann in die Provinz ziehen.
Auf jeden Fall. Also in Talaverna zum Beispiel, da träumt der Bürgermeister auch, ne, von einem Technologiepark, der sich dann rund um das Rechenzentrum ansiedeln soll. Ob der dann kommt, weiß man natürlich auch nicht. Weiterhin hat Meta sich verpflichtet, eben durch hydrologische Sanierungsprojekte mehr Wassermengen wiederherzustellen, als die Anlage überhaupt verbraucht. Aber ob Meta dieses Versprechen einhalten wird, das ist natürlich total ungewiss. Es gibt eine lokale Wasseraktivistin, die dazu interviewt wurde und die hat halt gesagt, dieses Versprechen verfolgt ihrer Ansicht nach vor allen Dingen zwei Ziele. Es lässt nämlich erstens das Rechenzentrum gut dastehen in den Augen der Öffentlichkeit und zweitens hat es natürlich auch geholfen, eine lokale Umweltgruppe für sich zu gewinnen.
Ja, so läuft das. Martina Schulte über den großen Wasserbedarf von Rechenzentren. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu den E-Autos. Auf den ersten Blick läuft es bei den E-Autos nämlich genauso wie gewünscht. Es wurden jetzt im vergangenen halben Jahr deutlich mehr E-Autos zugelassen als noch ein Jahr zuvor und da ging es schon bergauf. Allerdings ist das jetzt gerade nicht unbedingt ein gutes Zeichen, sondern eher eines für Torschlusspanik, denn der deutsche Staat fährt gerade seine Förderprämien zurück und jetzt schon werden keine Hybridautos mehr gefördert. Und für reine Stromer gibt es auch weniger Geld. Ab dem 1. Januar wird nur noch etwa die Hälfte der E-Autos Anspruch auf Förderung haben. Und eine Sache ändert sich schon ab heute. Es gibt die E-Auto-Förderung nur noch für Privatleute. Nadine Lindner berichtet.
Der Bundesregierung geht es vor allem ums Geld. In Zeiten knapper Kassen hat der FDP-Finanzminister Christian Lindner schon letztes Jahr den Umweltbonus für E-Autos in Frage gestellt. Sein Argument, auch Topverdiener würden davon profitieren, das Geld könne sinnvoller investiert werden. Ähnlich argumentiert nun das Bundeswirtschaftsministerium.
Und weil das Budget ohnehin begrenzt ist, wollten wir den Fokus halt eher in der Bundesregierung auf Privatpersonen legen.
Ist der Wegfall der Kaufförderung nun ein sinnvoller Kurswechsel? Darüber gehen die Meinungen von Fachleuten auseinander. Absehbar ist schon jetzt, die Kürzung wird den Markt verändern. Die Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes zeigen, dass im ersten Halbjahr 2023 die Neuzulassungen von reinen Batteriefahrzeugen zu 60% von gewerblichen Haltern kamen. Über 162.000. Sie treiben also den Markt. Sebastian Hensler vom Blog Elektroauto News befürchtet einen Absatzknick.
Kurzfristig gehe ich schon davon aus, dass es den Gesamthochlauf erstmal bremsen wird, also in Dämpfer gehen wird.
Hensler verweist aber auf mögliche positive Effekte durch Druck auf die Hersteller.
Dass ja Reaktionen eingefordert werden müssen vom Markt. Das heißt, wenn Unternehmen, wenn die Hersteller was verkaufen wollen, müssen sie ja reagieren, die müssen die Preise runterbringen, die müssen wieder attraktiver werden im Gesamtpackage.
Hensler spielt damit auf ein Hauptproblem an. E-Autos, gerade deutscher Hersteller, sind noch zu teuer, weil zu wenig auf preiswerte Modelle gesetzt wird. Doch es geht nicht nur um reine Absatzzahlen. Auch der ohnehin schon schwierige Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos könnte durch den Wegfall der gewerblichen Kaufförderung weiter unter Druck geraten, diagnostiziert Katrin von Randenburg vom Autofahrerverband ADAC.
Ja, wenn die gewerblichen Fahrzeuge nicht mehr gefördert werden, dann findet auch der Austausch nicht mehr so häufig statt, was E-Fahrzeuge betrifft. Und dann wird der Gebrauchtwagenmarkt sehr viel langsamer wachsen, als es andernfalls der Fall wäre.
Axel Schäfer berät beim Bundesverband Betriebliche Mobilität gut 650 Mitgliedsunternehmen bei Fragen rund um die Fuhrparks. Auch er erwartet Kaufzurückhaltung.
Das Problem mit den Subventionen ist auch nicht der absolute Betrag letztlich, sondern die Unsicherheit und das stetige Hin und Her. Und das führt zu einer massiven Verunsicherung. Das kombiniert mit Lieferproblematiken und fehlender Verfügbarkeit passender Modelle.
Zur politisch entschiedenen Kürzung kommt erschwerend hinzu, dass die Summen aus dem Klima- und Transformationsfonds für die E-Auto-Förderung gedeckelt sind. Das heißt, wenn die Fördersumme aufgebraucht ist, gehen Autokäufer theoretisch leer aus. Erst im Juni hat die Bundesregierung für das laufende Jahr noch einmal 400 Millionen Euro nachgeschoben. Denn von den avisierten 2,1 Milliarden Euro waren vor dem Sommer schon 1,7 Milliarden ausgegeben. Seit Januar gibt es 4.500 Euro Bundesanteil beim Kauf eines E-Autos, vorausgesetzt, es kostet weniger als 40.000 Euro. Jetzt gilt das nur noch für Privatleute. Wiebke Zimmer vom Think Tank Agora Verkehrswende, der sich mit klimaneutraler Mobilität beschäftigt, begrüßt zwar grundsätzlich, dass die Kaufprämie abgeschmolzen wird, sie hätte es aber besser gefunden, wenn parallel dazu andere Stützungsmaßnahmen für die E-Mobilität gezogen würden, zum Beispiel bei Steuern auf Dienstwagen, Verbrenner sollten teurer werden.
Und man könnte jetzt bei der Dienstwagenbesteuerung, ja, da wird im Moment mit 1% auf dem Listenpreis besteuert, das könnte man anheben auf 1,5%.
Die Diskussion rund um den Umweltbonus fällt in eine Zeit, in der starke Zweifel daran gibt, ob die Bundesregierung ihre Ziele in der E-Mobilität noch erreichen kann.
Gewerbekunden bekommen keinen Umweltbonus mehr für E-Autos ab heute. Gestern, vor einem Jahr, hat Russland aufgehört, über seine Pipelines Gas nach Europa zu liefern. Seither behelfen wir uns vor allem mit Flüssiggas. Also die Terminals, die Schiffe, die dieses Flüssiggas wieder zu Gas umwandeln, sind riesig. Sie machen viel Lärm und viel Licht, was Meerestiere unter anderem völlig aus dem Rhythmus bringen kann. Die haben dann zu wenig Schlaf und sind total geschwächt. Eines dieser Terminalschiffe heißt Neptun und liegt seit Anfang des Jahres an der Ostsee. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat sich das gestern in Ludmin selbst mal angeschaut und an Katrin Büsker hat Steffi Lemke beim Zuschauen zugeschaut.
Die Neptun dröhnt. An Deck des 52 Meter hohen und über 280 Meter langen Schiffes ist es besonders laut. Doch auch am Ufer, im Hafen von Lubmin, hört man das Schiff sehr deutlich. Es ist genau dieser Lärm, der ein Grund ist, warum viele Menschen auf Rügen nicht wollen, dass das Schiff in den Hafen von Mukran verlegt wird. Ihre Sorgen, vor allem im Touristenort Binz, sind es, die die grüne Umweltministerin Steffi Lemke bei ihrem Besuch an Bord der Neptun mitgebracht hat.
Das Problem müssen Sie einfach bearbeiten.
Die Rede von Binz ist ja direkt am Strand. Mukran ist 8 Kilometer entfernt und insofern ist das ist die Situation überhaupt nicht vergleichbar. Ich verstehe den Unmut der Menschen dort sehr gut, aber es ist eine andere Konstellation, die wir da haben. Werden insbesondere dieses Schiff anders ausgestattet sein und wir werden Landstrom haben. Das heißt, wir brauchen die Generatoren gar nicht mehr laufen zu lassen.
Sagt Stefan Knabe, einer der Gründer der Regas und Vorsitzender des Aufsichtsrates. Er und sein Mitgründer Ingo Wagner sind bemüht, die Sorgen der Ministerin zu entkräften. Kommende Woche würden noch zusätzliche Schalldämpfer ausgerüstet. Die Neptun werde dann das leiseste LNG-Schiff überhaupt sein. Derzeit ist sie vor allem das aufwendigste Regasifizierungsschiff an der deutschen Küste. Die anliefernden Tanker können in den seichten Greifswalder Bodden und den kleinen Lubminer Hafen nicht einlaufen. Die Neptun wird deshalb über 2 Shuttle-Schiffe mit LNG versorgt, erläutert Knabe.
Die Übergabe von den großen Tankern auf die kleineren Schiffe passiert draußen auf der Ostsee. Das können Sie hier nicht sehen. Das ist hinter dieser Landzunge. Da liegt die Hispania etwa auf der Höhe von Göhren, ein paar Kilometer außerhalb natürlich. Und dort werden diese roten Schiffe beladen. Das sind die kleinen Shuttle-Schiffe.
Sie bringen das Flüssigerdgas in den Hafen, an Bord der Neptun, wo es erwärmt und so regasifiziert wird. Ein aufwendiger Prozess. Die Regas will das Verfahren abkürzen und die Neptun gemeinsam mit einem weiteren Regasifizierungsschiff, welches aus einem Chartervertrag der Bundesregierung übernommen wird, nach Mukran verlegen. Über eine Pipeline durch den Bodden soll das Erdgas dann ins Leitungsnetz eingespeist werden. Genehmigt ist die Verlegung noch nicht. Der Prozess läuft. Er ist Ländersache. Der Bund hatte lediglich durch die Aufnahme Mukrans ins LNG-Beschleunigungsgesetz die Weichen für eine schnellere Planung gestellt. Umweltministerin Steffi Lemke hatte bei der Verabschiedung im Kabinett eine Protokollnotiz abgegeben. Sie hat Bedenken an dem fossilen Projekt.
Ich habe gesagt, und dabei bleibe ich, dass der Bedarf natürlich klar nachgewiesen werden muss und dass, wenn man sich dafür entscheidet, dieses Terminal in Mukran zu bauen, dann einerseits Transparenz hergestellt werden muss und natürlich auch die Belange von Umwelt, Naturschutz und Lärmschutz berücksichtigt werden müssen.
Die Gründer von Regas wissen um die Sorgen und sind bemüht zu zeigen, dass sie mehr als fossile Infrastruktur errichten wollen. Durch den Bau von Elektrolyseuren wollen sie auch auf die Produktion von grünem Wasserstoff setzen.
Die Regas wird sich also in Richtung Wasserstoff weiterentwickeln. Hier am Standort Lubmin, aber auch in Mukran sind jeweils 500 Megawatt Anlagen geplant durch uns.
So Stefan Knabe. Die Regas will damit innerhalb kürzester Zeit ihr Geschäftsmodell erweitern. Das Unternehmen war erst 2022 gegründet worden. Das große Engagement des Bundeskanzlers für ein solches Energie-Startup war Gegenstand von Kritik. Auch den Import von Wasserstoff in Form von Derivaten prüfe man, was das grün geführte Wirtschaftsministerium freuen dürfte, das etwa auf den Import von Wasserstoff in Verbindungen wie Ammoniak setzt. Die Versprechen von Stefan Knabe jedenfalls sind groß.
Also Mukran wird durch die Investition mit LNG, wird dieser Hafen ertüchtigt, genauso wie hier, Wasserstoff zu importieren. Insofern ist es eine Brücke.
Mukran als grüner Industriehafen. Auf Rügen, das sich vor allem um seinen Tourismus und seine Natur sorgt, könnte dieses Argument für weitere Vorbehalte sorgen, die schon jetzt groß sind. Und so ist das Fazit von Umweltministerin Steffi Lemke nach ihrem Besuch an Bord der Neptun eher zurückhaltend.
Ich denke, dass die Gemeinde Binz weiter schwere Bedenken vorgebracht hat. Und ich habe den Eindruck, dass die Betreiber sich bemühen, Fragen zu beantworten, Bedenken auszuräumen. Und genau dieser Prozess läuft jetzt.
Soweit der Streit um LNG-Speicherschiffe, die umstritten sind bei Umweltschützern und Anwohnern. Mit dem Ruhestand kommt oft die Ernüchterung. Finanziell wird es eng, die Rente fällt manchmal nicht so hoch aus wie erwartet. Oft erleben gerade Frauen eine böse Überraschung, weil sie niedrigere Rentenansprüche haben, zum Beispiel weil sie im Einzelhandel oder der Pflege gearbeitet haben oder viel Teilzeit. Meine Kollegin Claudia Werle hat Anja Schischowski befragt von Finanztipp, wie Frauen eine gute Strategie finden für ihre private Altersvorsorge und das nötige Geld, denn genau das fehlt ja oft schon vor der Rente.
Das heißt, sie haben auch einfach weniger Geld zum Anlegen und fragen sich natürlich auch, ob es sich lohnt, mit Kleinstbeträgen an den Börsen dabei zu sein. Plus, Frauen übernehmen immer noch den Großteil der Sorgearbeit und haben schlichtweg weniger Zeit, sich um ihre Finanzen zu kümmern. Und das, obwohl eigentlich die Notwendigkeit bei ihnen viel größer ist als bei Männern.
So Anja Tschischowski von Finanztipp. Immerhin, viele Frauen ticken inzwischen anders als ihre Mütter oder ihre Großmütter. Das hat viel mit neuen technischen Möglichkeiten zu tun und damit, dass die Hemmschwellen geringer geworden sind.
Also ich kann mittlerweile mein Wertpapierdepot als App auf meinem Smartphone mit mir herumtragen und quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit nachkaufen oder verkaufen, wenn ich es möchte. Und mittlerweile bin ich eben auch schon mit kleinen Beträgen dabei. Das heißt, selbst wenn mein Einkommen als Auszubildende, Studierende oder Berufsanfängerin noch nicht so hoch sein sollte, kann ich zum Beispiel trotzdem schon mit 25 Euro monatlich an der Börse loslegen.
Und was ist Frauen beim Investieren wichtig? Transparenz bei den Produkten, sagen viele, und Nachhaltigkeit. Und das nicht nur in Bezug auf umweltbewusste Strategien oder gute Unternehmensführung, sondern auch, was das Thema Diversität betrifft, also Vielfalt im Unternehmen. Fondsmanagerin Lilian Haag von der DWS, der Fondtochter der Deutschen Bank, nennt Beispiele.
Es geht darum, wie das Unternehmen die Mitarbeiter motiviert, wie das Unternehmen den Mitarbeitern einen flexiblen Arbeitsstil ermöglicht.
Also mehr Transparenz, mehr Nachhaltigkeit, bessere Arbeitsbedingungen. Es gibt Banken, die inzwischen spezielle Fonds auflegen, um solchen Bedürfnissen gerecht zu werden. Ziel ist es, Frauen anzusprechen, sie zu ermuntern, sich mit ihrer eigenen finanziellen Situation zu beschäftigen und aktiv zu werden, damit eine mögliche Versorgungslücke im Alter nicht zu groß wird. Ob es dazu spezielle Fonds geben muss, da gehen die Meinungen auseinander. Aber was auffällt?
Frauen sind in der Regel vorsichtiger beim Investieren. Sie sind risikoaverser. Sie sagen auch eher, dass sie ein bestimmtes Thema nicht verstehen und sich deswegen nicht damit auseinandersetzen. Also einfach ein bisschen defensiver.
Das muss kein Nachteil sein, findet Anja Tschischowski von Finanztipp.
Und das erweist sich vor allem in schwierigen Zeiten als krisenresistenter und weniger schwankungsanfällig.
Und was ist mit den Frauen, die nicht mehr lange im Berufsleben stehen, die keine Möglichkeit mehr haben, ihr Erspartes über einen langen Zeitraum hin anzulegen? Die unabhängige Finanzberaterin Elina Satschek muss nicht lange überlegen.
Es ist nie zu spät, Anfangen ist die Devise.
Dabei muss klar sein, Schwankungen, auch finanzielle Rückschläge hinnehmen müssen, gehört beim Geldanlegen dazu. Wichtig ist, Ziele vor Augen zu haben, nicht alles auf ein Pferd zu setzen, Risiken streuen und dann Disziplin, dranbleiben, auch wenn es schwerfällt.
Claudia Werle über Geldanlage speziell für Frauen.
Deutschlandfunk. Selber Machtipp.
Bei uns zu Hause, da läuft sie zweimal pro Woche, die Waschmaschine. Und wehe, sie ist kaputt, dann können meine Kinder ihre Lieblings-Sweatshirts nicht mehr tragen. Mein Kollege Moritz Metz sagt, na ja, trau dich mal, du könntest deine Waschmaschine im Zweifel ja auch selber reparieren. Moritz, warum sind Waschmaschinen tendenziell leicht reparierbar?
Sandra, Waschmaschinen sind relativ simple und durchschaubare Systeme. Also die haben Sensoren, Kugellager, Stoßdämpfer, Keilriemen. Ist fast ein System wie ein Auto, nur einfacher. Sie haben auch Schläuche, Wasserpumpe, einen Motor und eine Bordelektrik wie beim Auto. Aber einige Waschmaschinen sind sogar identisch aufgebaut, auch wenn verschiedene Markennamen draufstehen. Bosch und Siemens sind zum Beispiel identisch oder Bauknecht und Whirlpool. Und viele der Ersatzteile, die dann benötigt werden, sind eigentlich so Plug-and-Play-Standardteile. Und die kann man auch günstig in Erstausrüsterqualität übers Netz beziehen. Viel teurer bei der Reparatur ist die Anfahrt und die Arbeitszeit einer Servicekraft und die kann man sich eben durchaus sparen.
Also du traust mir zu, dass ich das schaffen könnte, wenn die Maschine nicht geht. Wie finde ich denn heraus, was nicht geht?
Ja, das traue ich dir zu. Du könntest zum Beispiel auf die sehr empfehlenswerte Webseite waschmaschinendoktor.de schauen. Die gibt es schon sehr lange, ein bisschen altmodisch, aber da steht sehr vieles drauf und die schreiben zu Recht, bei der Spurensuche ist Systematik und ein detektivischer Spürsinn angesagt. Das ist ja fast das Gleiche, was man auch als Journalistin und Journalist macht. Ne? Manchmal ist es oft nur ein Bedienfehler bei der Waschmaschine, der Strom fehlt, das Zuwasser ist abgedreht, die Waschmaschine ist überladen oder die Tür nicht richtig geschlossen. Vielleicht klemmt auch manchmal eine Münze in der Wasserpumpe, wie mir das schon passiert ist. Die ist dann erreichbar über das Flusensieb. Bei meiner Waschmaschine ist das unten rechts hinter so einer Serviceklappe, läuft halt ein bisschen Wasser raus. Wenn man da aufmacht, muss man auffangen. Wenn was richtig kaputt ist an der Maschine, muss man das Verhalten beobachten, also an welcher Stelle des Prozesses des Waschens hakt es, beim Abpumpen zum Beispiel. Und oft geben Maschinen aber auch Fehlercodes auf. Das steht dann auf dem Display irgendwas Kryptisches oder auch ein Piepzeichen. Das muss man dann einfach googeln. Und in Verbindung mit dem Namen oder der Typnummer der Maschine findet man das dann meistens. Also bei meinem Nachbarn beispielsweise. Da blieb die Maschine stehen und pumpte nicht ab und dann stand da F23 und das haben wir dann gegoogelt und dann stand da, das ist der Wasserstandssensor, der den Druck der Luft misst, die da nach oben steigt und der kostet als Ersatzteil 7 €. Das konnte der Nachbar dann bestellen und selbst auswechseln. Das war ganz einfach und Fehler findet man aber auch beispielsweise über Gerüche oder über Geräusche, zum Beispiel so bestimmte rhythmische Geräusche, die sich mit der Trommel immer wieder wiederholen, weisen dann auf bestimmte vielleicht auch Objekte, die da drin klemmen hin und wenn man schwarze Staub Spuren am Motor findet, dann sind die Schleifkohlen verschlüsselt, die kosten auch keine 10 €.
Okay, also dein Nachbar hat das geschafft mit dem Auswechseln. Wie wechselt man denn so ein Bauteil aus?
Also egal, ob man jetzt beispielsweise den Keilriemen auswechselt, die Wasserpumpe, den Heizstab oder den Drucksensor, das sind alles Standardbauteile, wie gesagt. Und dafür muss man die Maschine aufschrauben, vielleicht nur an einer Seite. Da informiert man sich am besten vorher, wo diese Teile sind. Das Allerwichtigste ist wirklich, das kann man nicht oft genug sagen, man sollte den Strom abziehen vorher, bevor man die Waschmaschine aufmacht und auch das Wasser abklemmen. Und wegen dieser weit verbreiteten Kunststoffclips sollte man keine Gewalt anwenden und sich dann auch am besten merken, wo welche Schraube hingehört. Und dann kann man eben in so einem Tutorial ganz leicht finden, wo jemand ein ähnliches Modell öffnet und das defekte Teil wechselt und wie das dann geht. Man muss tatsächlich nicht handwerklich extrem talentiert sein für diese meisten Arbeiten. Natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel, also ein Trommellager zu wechseln ist schwierig und die Platine, die ist vielleicht auch eher von Fachleuten zu reparieren oder vielleicht geht man dann damit in ein Reparaturcafé. Oft ist da auch dann nur ein kleines Bauteil durchgebrannt für ein paar Cent. Das durfte ich neulich auch mal miterleben und das hat der Hersteller vielleicht auch genauso geplant, dass dieses Bauteil nach einer bestimmten Zeit kaputt geht. Da ist das Stichwort geplante Obsoleszenz.
Also, dass eingebaut ist, dass da was kaputt geht nach einer bestimmten Zeit. Wenn man das mit dem selber Reparieren partout nicht hinkriegt, lohnt es sich auch noch, den Kundendienst zu rufen, wenn meine Waschmaschine schon so richtig alt ist?
Also die Stiftung Warentest hat ausgerechnet, dass eine Maschine, die ungefähr 15 Jahre oder 2000 Waschzyklen lange hält, ungefähr nach 8 Jahren die erste Reparatur braucht. Und man muss dann unterscheiden, ob es sich lohnt, ökologisch und finanziell Finanziell lohnt sich's bei Geräten ab 10 Jahren nur noch, wenn die höchstens ein Fünftel, die Reparatur nur ein Fünftel des Preises kostet. Das ökologische Reparieren ist immer sinnvoll, auch bei älteren Geräten, weil das immer weniger Energie verbraucht als der Neukauf einer Waschmaschine, auch wenn die Waschmaschine selber vielleicht ein bisschen mehr Strom verbraucht.
Moritz Metz, danke mit dem Selbermacht-Tipp. Und wenn Sie Tipps für ihn haben, was Sie gerne mal geklärt haben würden, schreiben Sie ihm an selbermachttipp@deutschlandradio.de. Nach uns hören Sie die Informationen am Mittag. Die halten Sie über alles am Laufenden, was sonst noch aktuell ist. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.